do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Mein Name ist Lorenzo Di Cresti und ich bin jetzt erstmal wieder alleine mit euch ein paar Minütchen, weil der Kollege Schubert ist mal wieder ausgeflogen. Der ist in New York City. Da wünschen wir ihm natürlich kollektiv ganz, ganz viel Spaß. Ich tue das zumindest. Wir haben wieder vorproduziert für euch, und zwar letzte Woche. Die Folge, die ihr heute hört, wenn ich dann jetzt gleich fertig bin mit meinem kurzen Solo-Geschwafel, und eine kleine Headline habe ich natürlich auch für euch dabei, so wie letztes Mal schon. Und dann geht's los mit dem Hauptthema. Wir haben uns worüber haben wir uns unterhalten? Das Konzept eines Franchise-Spielers. Wir haben uns gefragt, in Anlehnung an eine Diskussion, die es vor ein paar Wochen, ein paar Monaten mal gab, mehr dazu dann gleich. Was ist denn eigentlich ein Franchise-Spieler und wie viele Spieler dieser Kategorie Superstar, also wie viele Spieler, die wirklich die erste Option eines Contenders sein können, die wirklich im besten Fall ein Team zum Titel tragen können, wie viele von denen gibt's überhaupt und wer sind das für uns? Und da sind wir in eine kleine Bigger-Picture-Diskussion eingestiegen, haben in die jüngere Vergangenheit zurückgeguckt, wie ihr das von uns kennt. Hat Spaß gemacht, das aufzunehmen. Insofern ich mich erinnere, letzte Woche ist jetzt auch schon wieder ein Weilchen her. Wir hoffen, es macht euch auch Spaß beim Zuhören. Aber davor, wie gesagt, müsst ihr erstmal nur mit mir vorlieb nehmen, zumindest ganz, ganz kurz. Ich möchte nämlich über einen Rookie mit euch sprechen, der aktuell ganz schön am Rad dreht, ganz schön abgeht. Ich habe extra, es ist jetzt Mittwochabend, 18.30 Uhr, also ihr hört mich quasi fast live, wenn dann diese Folge am Donnerstagmorgen auf euren mobilen Endgeräten landet. Ich habe lange gewartet, ich dachte mir, irgendein Trade wird schon passieren, aber bislang ist nichts passiert und bei aller Liebe an Steven Adams, sorry Steven, ich habe nicht wirklich Lust, mich damit zu beschäftigen, wie du nächstes Jahr eventuell bei den Houston Rockets reinpasst. Da hatte ich dann doch auf etwas Relevanteres gehofft für das aktuelle NBA-Geschehen. Es kam noch nichts. Wahrscheinlich passiert jetzt heute Nacht irgendwas Großes, über das wir dann eventuell nächste Woche oder so sprechen werden. Deswegen dachte ich mir, warum nicht in dieser Headline ein bisschen Liebe geben an einen gewissen Brandon Miller. Meine Headline ist Watch out for Brandon Miller. Der junge Mann scheint auf einem sehr, sehr guten Weg zu sein. Brandon Miller bei den Charlotte Hornets in seinen letzten 11 Spielen, 34 Minuten im Schnitt, 23,6 Punkte, 4,5 Rebounds, 2,7 Assists, 1,2 Steals, 41% Dreierquote bei 8 Versuchen pro Spiel. Er wirft 49% aus dem Feld, das könnte vielleicht noch ein bisschen mehr sein, aber er nimmt nun mal, wie gesagt, sehr viele Dreier. True Shooting 61,2% im Vergleich zu davor, also mit Ausnahme dieser 11 Spiele, die anderen Spiele, die er davor absolviert hat, da waren es 52%, 118er Offensivrating im Vergleich zum 100er Offensivrating, das er davor hatte. Was ich damit sagen will, Brandon Miller scheint Dinge rausgefunden zu haben über sich, über die Hornets, über NBA Basketball. Super kleine Sample Size, wir reden hier wie gesagt von 11 Spielen, aber ich finde, der Eye-Test bestätigt das. Der Junge ist besser geworden, und zwar drastisch und zwar schnell. Und ich komme gleich noch zu der Number-Two-Pick-Diskussion, aber ich glaube, das Wichtigste an seinem Spiel, wir wussten, was Brandon Miller ist, also aus dem Draft kam, als er von Alabama kam. Ein potenziell elitärer Shooter in einem 6'9", 7'2 Wingspan Flügelkörper, der Two-Way-Potenzial hat. Aber die große Frage ist eben, hat er Two-Way-Potenzial in Richtung eines, vom Draft erinnere ich mich, war so die Shades of, die Player-Comps rangierten von Trey Murphy bis hin zu Paul George. Und je nachdem, wo auf dieser Skala wir uns befinden, sprechen wir über einen künftigen All-Star, All-NBA, Franchise-Kaliber-Spieler oder eben über einen soliden Starter oder vielleicht mal Fringe-All-Star. Bislang, er hat sich schwer getan in seiner Rookie-Saison, aber diese letzten paar Wochen, diese letzten 11 Spiele, er dreht richtig auf. Ich habe die Dreierquote gerade angesprochen mit 41%. Davor waren es 37,6, also nicht schlecht, aber eben auch nicht so gut, wie man sich das erhofft hatte. Bei viel, viel weniger Versuchen. Aber vor allem seine Quote am Ring. Er schießt gerade jetzt 62% in diesen letzten 11 Spielen am Ring. Also das ist eine Zeitspanne von seit dem 18. Januar. Davor waren es 57%. Die 62% sind immer noch nicht überragend, aber es ist ein großer Schritt in die richtige Richtung. Aus der kurzen Mitteldistanz, also das, was Cleaning the Glass als kurze Mitteldistanz zwischen 4 und 14 Feet definiert, sind wir aktuell bei 50% in den letzten 11 Spielen. Davor waren es unterirdische 36%, also so diese Floater-Push-Shot, kleine Midrange-Jumper-Range. Das geht alles nach oben und ich möchte an der Stelle jetzt nicht eine große, war er doch der richtige Pick für Charlotte anstelle von Scoot Henderson, der auch auf einem guten Weg ist, der sich aber im Großen und Ganzen immer noch sehr, sehr schwer tut in seiner Debütsaison, in seiner Rookie-Saison. Aber ich finde, und erneut, small sample size, 11 Spiele, jetzt mal gucken, wie es weitergeht. Mal gucken, wenn auch hoffentlich LaMelo jetzt bald wieder fitter ist, inwiefern sich dann seine Rolle doch wieder ein bisschen verändert. Also viele von diesen 11 Spielen waren ohne LaMelo an seiner Seite. Auf der anderen Seite kann man sagen, Terry Rozier ist jetzt weg. Wer weiß, wer da noch so weggeht jetzt in den nächsten 48 Stunden oder so. Vielleicht wird seine Rolle, bleibt seine Rolle so groß oder wird sogar noch größer im Laufe der Saison. Die Hornets gehen bekanntermaßen nirgendwo hin, zumindest nicht nach oben. Ich bin gespannt. Ich bin intrigued, wie man so schön sagt. Ich bin sehr gespannt, wo die Reise hingeht in den nächsten Wochen. Und ich war ebenso wie die meisten anderen, die sich Experten schimpfen, ein großer Fan von Scoot Henderson. Ich würde behaupten, ich war aber auch ein etwas größerer Fan von Brandon Miller im Vergleich zu vielen anderen. Trotzdem, es war für mich ein No-Brainer, dass Scoot Henderson das bessere Prospect ist als Miller. Ich bin nicht so weit nach diesen ersten elf Spielen und nach der wirklich besorgniserregenden Rookie-Saison, die Scoot bislang hatte in Portland. Ich bin nicht so weit zu sagen, ich lag falsch, ich habe mich getäuscht, Scoot ist ein Bust und Miller ist ein künftiger Superstar. Die Kirche im Dorf lassen. Aber die Eindrücke dieser letzten Wochen, sowohl statistisch als auch Eye-Test, machen Mut und machen mich sehr, sehr gespannt, was wir in den nächsten Monaten bis zum Saisonende und dann natürlich vor allem in den nächsten Jahren von Brandon Miller zu erwarten haben. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Hauptsegment der heutigen Folge und dann ist natürlich auch Julius wieder am Start. So, nach diesem kleinen, aber feinen Solo-Intro und Solo-Headline, ich komme immer mehr in den Groove, was das angeht. Ich glaube, ich sollte in Zukunft einfach immer die Headline und das Intro solo machen, oder? Also, kann ja nur besser werden im Vergleich zu dem, was wir da zu zweit immer so verzapfen. Aber jetzt ist er wieder da. Er ist physisch jetzt gerade in diesem Moment, wenn er die Folge hört, in New York City, aber wir produzieren wieder vor für euch und deswegen ist er jetzt gerade noch da. Julius Schubert, einen wunderschönen guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich genieße noch die letzten Stunden in Dessau, bevor es dann ja mal wieder in eine der weniger interessanten und schönen Städte geht. Aber mal für eine Woche ist es schon okay und dann bin ich auch wieder zurück in Dessau, wo das Leben dann wieder gut ist.
Ja gut, muss also ab und zu dieses klassische mal eine Woche rauskommen aus der Stadt, ein bisschen ruhig, ein bisschen besonnen ja. Und dann wieder zurückkommen und dann kannst du dich wieder in den Großstadttrubel.
Und dann geht das Big City Life wieder los.
Genau. Wir wollen jetzt über das geflügelte Wort Franchise-Spieler beziehungsweise bester Spieler eines Contenders, bester Spieler eines Meisterschaftsteams, irgendwie sowas in die Richtung. Vielleicht können wir aber da auch die Terminologie ein bisschen abklopfen jetzt in den nächsten Minuten. Mal schauen. Anstoß für diese Folge beziehungsweise die Idee ist entstanden durch eine Aussage, die Becky Hammon getätigt hat. Ich glaube, es war bei ESPN in Bezug auf Jalen Brunson. Da hast du dann ein Video dazu gemacht. Ist jetzt schon ein Weilchen her, aber das ist natürlich ein Thema, was zeitlos und noch immer sehr aktuell ist. Was haben wir heute vor, Julius? Erzähl mal kurz, was wir jetzt heute hier rausfinden wollen im Dialog.
Also vielleicht erstmal zum Verständnis für alle, die es nicht mitbekommen haben. Es ging um die New York Knicks, damals in diesem Segment, um ihre Titelchancen. Es war vor dem OG Anunoby Trade. Also es war im letzten Jahr noch, es war im Dezember. Wie gesagt, es wurde über die Titelchancen der Knicks geredet und Becky Hammon, von der ich persönlich sehr, sehr viel halte.
Ich auch.
Und ihr Erfolg spricht ja auch für sich. Sagte damals in diesem Segment sowas in die Richtung, dass die Knicks halt nicht diesen 1A, also 1A Superstar, bester Spieler eines Contenders haben. Das sagte sie unter anderem. Und das ist sehr schwer ist zu gewinnen in der NBA, wenn du so einen Spieler nicht hast. Da kam dann ein bisschen Gegenwind direkt in diesem Segment, aber was mich noch viel mehr verwunderte ist, was danach vor allem auf Twitter, generell Social Media los war, wie viel Heat sie dafür bekommen hat, wie viel Gegenwind, was das für hohe Wellen geschlagen hat, wie dann nach jedem guten Jalen Brunson-Spiel die Leute da waren und so nach dem Motto, wie kann Becky Hammon es wagen, so einen tollen Spieler zu kritisieren und Jalen Brunson Hate und sowas alles für die simple Aussage, dass ein Top 25 bis Top 30 Spieler in der NBA nicht dieser 1A-Franchise-Spieler, Superstar à la Nikola Jokic oder Giannis Antetokounmpo ist. Damals noch ein Video gemacht, wo ich mich ein bisschen auch auf diese andere Seite, über die sie geredet hat, dass Jalen Brunson zu klein ist und dass es schwierig ist, dein Contender um einen sehr kleinen Spieler rumzubauen, wenn dieser Spieler nicht auf den Namen Stephen Curry hört. Davon wollen wir heute ein bisschen weggehen. Aber schon damals habe ich zu dir gesagt, lass uns da mal eine Podcast-Folge machen, wenn wir mal wieder nicht wissen, worüber wir reden wollen. Und der Zeitpunkt ist heute. Und wir wollen generell so ein bisschen darüber reden, was bedeutet es, ein Franchise-Spieler zu sein. Wir werden ein bisschen den Blick in die letzten 10 Jahre richten, auf die Finals-Teams, auf die Contender gucken und schauen, ob diese Teams diesen Superstar, potenziell bester Spieler eines Meisterschaftsteams erhaben. Vielleicht, wie du gerade eben schon gesagt hast, ein bisschen die Terminologie klären und generell auch einfach schauen, wer so in der aktuellen NBA die Spieler sind, denen wir zutrauen, wirklich der beste Spieler eines Meisterteams zu sein und dieses Team auf den Schultern, auf dem Rücken zu tragen zu einem Titel, was das für Spieler sind, wo wir vielleicht die Grenze ziehen. Und ich habe sehr viel Bock drauf. Und dann habe ich gesagt, reden wir gar nicht weiter um heißen Brei herum, starten direkt rein.
Lass uns das machen. Vielleicht tatsächlich mit der Terminologie, weil mit dem Begriff des Franchise-Spielers tue ich mich in dem Kontext ein bisschen schwer, weil ich glaube, das ist dann nochmal, also das ist nicht die allerhöchste Schublade, über die wir heute sprechen wollen. Ich glaube, Franchise-Spieler ist ein Begriff, der schon durchaus weiter gefasst sein kann. Also, weiß nicht, Trae Young zum Beispiel ist ein Franchise-Spieler.
LaMelo, ja.
LaMelo Ball, solche Jungs, also Franchise-Spieler bedeutet für mich der beste Spieler einer Franchise, das wird ja häufig mit in Bezug auf junge Talente oder sogar Draft Prospects, so das ist ein potenzieller Franchise-Spieler, um den herum kann man seine Franchise aufbauen. Das bedeutet ja nicht zwingend Contender aufbauen, sondern halt Mannschaft aufbauen. Trae Young zum Beispiel, Spoiler Alert, definitiv kein Spieler, Stand jetzt zumindest, außer er zeigt jetzt dann doch nochmal Dinge, die er bislang nicht gezeigt hat, ist kein Spieler, um den du einen Contender herum aufbaust. Oder ein Meisterschaftsteam. Aber er ist durchaus ein Spieler, der sowohl spielerisch einfach auf einem sehr, sehr hohen Level performen kann, dann noch mit seiner Art und Weise, wie er im Alleingang eine Offense sein kann, dann vielleicht noch so eine gewisse Strahlkraft abseits des Feldes, eine coole Geschichte, die dahinter steckt oder sowas, das kann ja auch mit reinspielen. Und die Atlanta Hawks haben es getan. Sie haben ihre Franchise um ihn herum aufgebaut. Und man kann sagen, mit Erfolg. Also die Hawks, ja gut, dieses Jahr nicht so sehr, aber die Hawks sind ein ernstzunehmendes Team. Es hat sogar mal für einen Conference Finals Run gereicht, unter vielleicht nicht ganz so replizierbaren Umständen, aber die Hawks sind in ihrer Normalverfassung, würde ich behaupten, ein solides Playoff-Team. Dementsprechend Trae Young, Franchise-Spieler, ja. Und jetzt die Frage, was benutzen wir für ein Wort für das, was wir heute suchen? Ich hatte an Meistermacher gedacht, aber das hört sich ein bisschen
Meistermacher.
Das hört sich so an wie so ein Kuchen von Dr. Oetker.
Ich mag das Wort Superstar, wobei ich hier auch ehrlich zugeben muss, dass ich das Wort Superstar im Eifer des Gefechts in Podcast-Folgen oder auch teilweise in Videos dann auch für Spieler benutze, die vielleicht Top 10 sind, aber nicht Top 5. Und wo ich vielleicht dann ja, die auch nicht sehen würde als jemanden, als einen Meistermacher. Und benutze diese Worte trotzdem. Aber ich denke, dass, wenn man wirklich sagt, okay, es gibt 5, 6, vielleicht 7 Superstars in der NBA und das sind dann halt auch die 7, um die du ein Meisterteam herumbauen kannst und die dich als bester Spieler zu einer Meisterschaft tragen können. Da ist natürlich auch wieder die Frage, Superstar nur auf die spielerische Leistung bezogen oder halt auch hier auf LeBron zum Beispiel, ist vom spielerischen Level, wäre dann kein Superstar mehr. Aber es ist halt immer noch LeBron. Es gibt, glaube ich, nicht den perfekten Begriff. Ich persönlich fühle mich wahrscheinlich mit dem Begriff Superstar am wohlsten, wenn wir darüber reden.
Hm. Ja, wäre ich an Bord. Aber das muss man dann, also man darf dann nicht einfach so dahin sagen Superstar, sondern es muss dann entsprechend betont werden. Also damit man weiß, worüber wir sprechen, es muss dann ein Superstar. Weißt du, also so. Oder du fügst dann noch diese, also, oder du sagst dann so super duper Star oder sowas. Also du fügst das noch hinzu, ja, um zu wissen, dass es eben
okay,
nicht.
Okay. Und alle, die dann nicht vertraut sind mit dem Begriff, weil sie diese Folgen nicht gehört haben, wundern sich, was dann hier los ist, genau, wenn ich einfach mal irgendwann random in dem Video super duper Star benutze.
Oder so eine kurze Pause. Also, ja, von meiner Meinung nach, Nikola Jokic ist ein Superstar. Ja, okay, dann haben wir das, dann sagen wir ab sofort, okay, für uns, in unserem Verständnis, ein echter, nicht ein Star, nicht ein Starspieler, nicht ein All-Star-Level-Spieler, sondern ein Superstar ist für uns diese Kategorie von Spielern, die wir heute versuchen wollen zu definieren und die wir natürlich heute auch dann auch tacheles reden wollen und auf den Tisch hauen und sagen, ja, wer ist das denn? Wer gehört in diese Schublade und wer nicht? Aber lass uns das vielleicht noch kurz vertagen und aufschieben. Ich glaube, wir müssen hier auch nicht großartig aufrollen, was denn ein solcher Spieler mitbringen muss. Aber vielleicht lohnt es sich mal kurz drauf zu gucken, für in unserem Verständnis. Was macht denn diese Superstars auch tatsächlich zu Superstars? Und da können wir auch, glaube ich, die Geschichte mit der Größe relativ schnell abfrühstücken. Weil, Spoiler Alert, die Jungs, die wir in diese Kategorie wahrscheinlich stecken werden jetzt zum Ende der Folge und die in den letzten Jahren und generell in NBA History in dieser Kategorie waren, die sind halt tendenziell groß, weil, Newsflash, Basketball ist ein Sport, in dem es von Vorteil sein kann, groß zu sein. Ja, also 3,05 Meter, da muss man hoch, da will man das Spielgerät in den Maschen unterbringen oder wie, was man da noch so für klassische Kommentatoren-Synonyme wählen möchte. Das ist jetzt vielleicht, hört sich ein bisschen simpel gedacht an.
Das Runde muss ins Runde.
Das Runde muss ins Runde, sag ich ja immer. Das ist so ein Spruch von mir.
Ja, warum sage ich das? Weil es um einen Basketball geht und um einen Basketballkorb.
Das hört sich jetzt so simpel an und wir scherzen drüber, aber im Grunde, naja, Jalen Brunson ist was, 1,88 oder so? Giannis Antetokounmpo oder also Luka Doncic ist 2,08 Meter, das sind 20 Zentimeter. Noch dazu wahrscheinlich längere Arme. Das hilft schon, das Ding da oben unterzubringen, wenn du weiter oben angesiedelt bist, so rein anatomisch.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch was, wo wir wieder zurückkommen können auf das Athletikthema, über das wir neulich geredet haben. Körperliche, physische Voraussetzungen, wie unter anderem Größe, sind unheimlich entscheidend darüber, was ein Spieler für einen Impact auf dem Parkett haben kann, an beiden Enden des Parketts. Und größere Spieler haben gegenüber kleineren Spielern in einem Sport wie Basketball natürlich Vorteile. Wenn du jetzt jemand wie Stephen Curry bist, der ja auch von Becky Hammon da namentlich erwähnt wurde, und mal ganz nebenbei der beste Shooter in der Geschichte dieses Sports bist, dann kann das eine Menge davon wieder ausgleichen. Aber auch hier bei Stephen Curry war jahrelang die Thematik, ist er wirklich dann in den Playoffs jemand, der, wenn man das System vielleicht der Warriors ein bisschen ausgrenzt, wenn man ihm Kevin Durant wieder wegnimmt, der dann wirklich so diese One-Man-Offense sein kann und sein Team da ins gelobte Land führen kann. Und er ist jemand, mit dem Defenses in den Playoffs besser klargekommen sind über Jahre hinweg als ein LeBron beispielsweise, als teilweise auch einen Kawhi Leonard, weil man einfach physisch mit ihm spielen kann, weil wenn man ihm diesen Wurf wegnimmt, dann hatte er halt in der Vergangenheit auch immer mal wieder Probleme auf eine andere Art zu dominieren, weil halt dieser ganze physische Aspekt, dieser Bullyball-Aspekt und einfach sich da aus den größten Vorteilen den Nutzen machen, weil das halt bei ihm nicht so wirklich gegeben war. Mittlerweile ist Stephen Curry über jeden Zweifel erhaben, aber es gab diese Diskussion auch noch in 2019 und 2020. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Deswegen sind größere Wings, Bigs, Spieler, die in der Regel dann die besseren Basketballer sind. Und man sieht das auch an unseren Rankings. Da sind wenige kleine Point Guards in der Top 10, in der Top 20. Der Trend geht da schon zu größeren Flügelspielern und Bigs. Das ist auf jeden Fall ein Aspekt, den so ein Spieler im Optimalfall mitbringt, dass man ein gewisses physisches Profil auch am Start hat, dass man, um jetzt vielleicht noch ein paar andere Sachen zu nennen, dass man sein Game in den Playoffs, in den großen Momenten, in den Spiel 7s, in den Spielen, wo man mit dem Rücken zur Wand steht, auf ein anderes Level nochmal heben kann, dass man dann am besten spielt, wenn der Moment am größten ist. Das ist eine Eigenschaft, die ich suche bei solchen Spielern. Und dass man einfach auch so eine gewisse Unaufhaltsamkeit mitbringt, dass es wenig gibt, was Defenses, wenig bis gar nichts, was Defenses gegen dich machen können, dass du auf jedes Matchup und jede taktische Ausrichtung und jeden Gegner irgendwo deine Antworten findest. Und ja, dass du ein Anführer bist, all solche Sachen. Im Großen und Ganzen reden wir hier mehr über die Offensive heute. Mhm. Ansonsten wäre Rudy Gobert, über den es sicherlich auch Playoff-Zweifel gibt, aber wäre Rudy Gobert ja auch mit zu erwähnen, und das ist er ja ganz offensichtlich nicht. Also die offensive Seite, gerade wenn wir über Superstars reden, ist da deutlich entscheidender als die defensive Seite. Was du ja auch schon gesagt hattest, dass man einfach um diesen Franchise-Spieler eine Offensive formt, die entweder statistisch die beste Playoff-Offense ist oder die, wenn es darauf ankommt, einfach nicht zu stoppen ist, selbst wenn das vielleicht dann statistisch über so einen kompletten Playoff-Run nicht jetzt die beste und krasseste ist. Aber dass man einfach hier einen Spieler hat, der das Zentrum, der Mittelpunkt, der Dreh- und Angelpunkt einer elitären Playoff-Offensive sein kann. Und das grenzt schon sehr, sehr viele Spieler aus dieser Diskussion.
Ja, absolut. Das ist genau der Punkt, der für mich der wichtigste ist und der, glaube ich, auch objektiv gesehen der wichtigste ist. Ja, ich finde, eine Voraussetzung muss auch sein, dass du defensiv kein Drehkreuz bist. Also bestes Beispiel Nikola Jokic, den wir beide sehr, sehr sicher in dieser Superstar-Kategorie drin haben. Das hatten wir vor einem Jahr noch nicht und das hatte auch schon einen guten Grund. Also man hatte berechtigte Zweifel daran, dass sich mit Nikola Jokic als bester Spieler eine solide Playoff-Defense aufbauen lässt. Das ist bei ihm nochmal, weil er eben der Center ist und gezwungenermaßen der Mittelpunkt einer Defense sein muss bis zu einem gewissen Grad. Das ist bei einem Guard leichter, den dann defensiv zu verstecken und so weiter. Aber auch Steph Curry zum Beispiel, der war in seiner Prime und er ist auch heute noch kein Drehkreuz. Steph Curry war phasenweise sogar echt ein guter Verteidiger und er ist, würde ich behaupten, immer noch ein solider Verteidiger.
Aber das könnte man ja auch mit als Key mit reinnehmen, dass es trotzdem möglich ist, mit dir auf dem Parkett eine gute Defense zu haben.
Ja.
Und das ist natürlich bei Centern schwerer als bei Point Guards, aber es sollte trotzdem irgendwo gegeben sein. Bei den, wenn wir jetzt eine Checkliste machen, was muss gegeben sein, dass du ein Superstar bist, ein Super-Duper-Star, Meistermacher, was auch immer, dass man sagt, Dreh- und Angelpunkt einer Offense und Teil einer guten Defense.
Ja, weil selbst Denver hatte eben die statistisch, auch da, also ich komme auch gleich noch zu den Offenses der Championship-Teams der letzten Jahre und so, Hinweis, Small Sample Size, wir sprechen hier im Fall von Denver von 20 Spielen, im Fall von einem Team, ich gucke jetzt gerade im Ranking, also die statistisch besten Defenses der Playoffs der letzten Jahr, also letztes Jahr, ist halt zum Beispiel auf Platz 3 Cleveland, die haben nur 5 Spiele absolviert. Wenn wir Chicago ausklammern, die waren nämlich nur im Play-In, das waren nur 2 Spiele, hatte Denver die viertbeste Defense statistisch in den Playoffs. Und halt eine überragende Offense, die zweitbeste war das. Das war schon nötig. Also nur diese Offense hätte sie nicht zum Titel tragen können. Das war keine überragende Playoff-Defense, aber das war eine gute Playoff-Defense. Die war nötig. Und finde ich richtig zu sagen, wenn du ein solcher Superstar sein möchtest, dann muss es möglich sein, mit dir auf dem Feld eine gute Playoff-Defense zu stellen. Und zurück ans offensive Ende. Genau wie du das hast du schön formuliert, finde ich. Du musst es in dir haben. Du musst das Skillset mitbringen. Die erste Option einer elitären Playoff-Offense zu sein. Und das, also da sind dann halt viele Spieler schon nicht mehr in der Verlosung. Und wir haben uns die letzten Jahre genauer angeschaut. Und ich kann gerne mal die letzten Jahre durchgehen, auch die letzten 10 Jahre durchgehen. Wie gesagt, Denver hatte die beste Offense in den Playoffs aller Playoff-Teams. Da ist dann, deswegen habe ich gerade Platz 2 gesagt, da war New Orleans noch davor mit ihrem einen Play-in-Game statistisch. Aber von den Playoff-Teams hatte Denver die beste Offense. 2022, die Warriors hatten die drittbeste Offense aller Playoff-Teams und die beste Offense aller Teams, die mindestens in der zweiten Runde waren. Also auch da nochmal die ganz smallen Sample-Sizes quasi rausgefiltert. 2020, die Lakers in der Bubble, zweitbeste Offense, angeführt von LeBron. 2019 Kawhi, das ist so eine Halbausnahme, die Raptors, die hatten nämlich nur die siebtbeste Offense statistisch und auch nur die fünftbeste Defense, dazu gleich mehr. Aber wenn man mal ehrlich ist, sie hätten halt diesen Titel nicht gewonnen, wenn die Warriors fit geblieben wären.
Yes.
Und die Warriors wiederum, die hatten die mit Abstand beste Offense in den Playoffs in dem Jahr. Also das ist so eine leichte, in Klammern, 2018 Golden State hatte die beste Playoff-Offense. 2017 Golden State, die zweitbeste, da war dann wiederum Cleveland auf Platz 1, der Finalgegner. 2016 die Cavs, 2015 die Warriors hatten statistisch nur die drittbeste Offense, aber quasi auf einem Level mit Cleveland und mit den Clippers damals. Und die 2014er San Antonio Spurs hatten die beste Playoff-Offense. Ein Jahr habe ich übersprungen, der geneigte Hörer wird das gemerkt haben. Das sind die 2021er Bucks. Die sind wirklich...
Das passt nicht in die Agenda, das lass mal weg. Passt nicht.
Psst. Die 2021er Bucks sind der Outlier hier aus den letzten 10 Jahren. Die hatten nämlich statistisch nur die 10. beste Playoff-Offense mit einem Offensivrating von 114,5, was nicht so geil ist. Erstens, sie hatten halt die mit Abstand beste Defense in den Playoffs in dem Jahr. Aber da muss man schon sagen, und deswegen sind auch die Zweifel, die man damals an Giannis hatte, vor allem im Vorfeld, finde ich auch heute noch nicht komplett ausgeräumt, weil Giannis Antetokounmpo zweifelsfrei einer der wahrscheinlich 2 besten, sagen wir mal einer der 3 besten Spieler aktuell auf der Welt. Wir haben ihn in dieser Superstar-Kategorie mit drin, aber wenn wir uns fragen, kann Giannis Antetokounmpo im Alleingang eine elitäre Playoff-Offense stemmen, ist zumindest mal ein Fragezeichen dahinter, weil damals hatte er Chris Middleton an seiner Seite, jetzt hat er mit Damian Lillard einen elitären Shot-Creator an seiner Seite. Das ist der Outlier. Aber ansonsten LeBron, Kawhi, Curry, Jokic, keine Ahnung, bei den Warriors damals kann man sich dann aussuchen, ob man Curry oder Durant nehmen möchte. LeBron und die 14er Spurs, über die wollen wir gleich noch sprechen, das ist ein sehr interessanter Case. Jahr für Jahr, wenn du Meister wirst, hast du diesen Spieler in deinem Kader, der der Anführer deiner elitären Playoff-Offense ist. Und das ist, glaube ich, das wichtigste Argument, das wichtigste Kriterium.
Wer hatte denn 2021 die beste Playoff-Offense statistisch?
Das ist One Click Away, lass mich schauen. Die statistisch beste Offense hatte Portland in ihrer einen Erstrundenserie. Die zweitbeste hatte Utah, die waren zumindest in der zweiten Runde. Die drittbeste die Clippers, die waren zumindest in den... Clippers waren in den Conference Finals 21, oder? Ja. Brooklyn, Denver, Boston, Philly, Phoenix, Dallas und dann eben die Bucks auf Platz 10. Also das sind allesamt Playoff-Teams zumindest. Das bestplatzierteste Play-In-Team in der Hinsicht waren dann die Pacers auf Platz 11.
Sehr interessantes Gedankenexperiment hier, was den Bucks-Titel-Run angeht. Ich habe es schon oft gesagt, unter normalen Umständen, sprich nicht 2 der 3 besten Spieler ihres Zweitrundengegners verletzen sich, wäre das dann auch die Endstation gewesen für Milwaukee, in meinen Augen. Das denke ich bis heute, dass die Nets durch diese Playoffs marschiert wären und mit Leichtigkeit diesen NBA-Titel gewonnen hätten in diesem Jahr. Bin ich nach wie vor sehr überzeugt von
daher. Das kann natürlich gut sein. Und dann hätten wir wieder die Regel erfüllt. Also die Nets hatten die viertbeste Playoff-Offense in dem Jahr, und obwohl sie nur
machen wir uns nichts vor,
1,5.
Das war die beste Offensive in diesem Jahr.
Ja, und sie hatten auch das beste Net-Rating in den Playoffs in dem Jahr.
Genau, also ganz cool zu sehen hier, dass die Beispiele, wo wir jetzt über Toronto und über die Bucks geredet haben, dass man da auch sagen kann, okay, das hatte auch sehr viel mit Verletzungen zu tun und anderen Umständen, dass die gewonnen haben, ohne dass wir jetzt hier irgendwas wegnehmen wollen von zwei ziemlich geilen Playoff-Runs und All-Time-Great-Playoff-Runs von Giannis und von Kawhi vor allem damals. Aber das hatte schon Gründe, warum wir jetzt heute über diese Teams reden. Aber die Spurs sind ein ganz interessantes Beispiel. Vielleicht hier ein paar Gründe, warum denn ein Team Meister wurde und das relativ easy und die beste Playoff-Offense stellen konnte in diesem Jahr, ohne diesen Superstar-Spieler zu haben. Also das ist jetzt schon eine Weile her, 10 Jahre, da werden sicherlich viele unserer Hörer noch gar nicht am Start gewesen sein. Das war vor deiner Zeit und das war vor meiner Zeit, in der ich mich dann angefangen habe, intensiver damit zu beschäftigen. Tim Duncan war ein Top 15 bis 20 Spieler. Und ähnliches gilt für Tony Parker in diesem Jahr und generell in dieser Zeit. Und dann hatte man natürlich einen jungen Kawhi Leonard, der schließlich auch Finals MVP wurde, der allerdings auch noch kein Top 30 Spieler in der NBA war damals. Und ich denke, der Grund, warum die Spurs trotzdem so gut waren, beziehungsweise diese Kombination aus Gründen ist, wir haben erstens Greg Popovich, der gerade in diesen Playoffs um Welten besser coachte als irgendein anderer Coach in diesem Jahr, der da auch mal wieder gezeigt hat, warum er der eventuell beste Head Coach aller Zeiten ist oder zumindest im sehr engen Kreis der besten Head Coaches aller Zeiten. Das ist das Erste. Diese Art und Weise, wie man Team Basketball gespielt hat, war der absolute Wahnsinn. Dann natürlich die Spurs, defensiv brillant gewesen. Dieses ganze System war halt auf Teambasketball aufgebaut und nicht um diesen einen Spieler. Und dann, glaube ich, auch einfach hat es was mit der Ära zu tun, dass wir haben in unserer letzten Folge To Wild über diese ganze Scoring-Explosion, Evolution von Offenses. Du konntest damals noch Meister werden mit einer wirklich elitären Defense, selbst wenn deine Offense nicht ganz so gut war. Ich meine, jetzt im Fall der Spurs war sie sehr gut, aber in meinen Augen war Offensive damals nicht so entscheidend für den Titel, wie sie es, glaube ich, heute einfach ist. Das hat den Spurs, denke ich, sehr geholfen, weshalb sie hier wirklich als Ausnahme in den letzten 10 Jahren gelten, weil sie, wir können jetzt bei den Spurs nicht sagen, die wären nicht Meister geworden, wenn, keine Ahnung, bei den Heat irgendwas anders gewesen wäre, weil die Heat waren damals einfach nicht mehr so gut. Bosch und Wade sicherlich angeschlagen, aber selbst mit dieser fitten Big Three hätte Miami das Ding in meinen Augen nicht gewonnen. Deswegen sind die Spurs in den letzten 10 Jahren schon die Ausnahme. Dafür gibt es jetzt einige Gründe. Es war eine andere Zeit. 10 Jahre ist in der NBA eine sehr, sehr lange Zeit, in der sich eine Menge verändern kann und in der sich auch eine Menge verändert hat. Es ist basically ein anderer Sport mittlerweile. Deswegen hier so die kleine Ausnahme. Aber San Antonio und Team damals, was ohne einen super, super, Superstar es geschafft hat, die beste Offense zu stellen und Meister zu werden. Aber da gab es eine Menge andere begünstigende Faktoren, die da mit reingespielt haben, dass es trotzdem möglich war.
Und San Antonio war, also ich schaue mir gerade die Playoff-Net-Ratings aus der Saison nochmal an. Auch da wieder, ja, small sample size, aber Miami hatte das zweitbeste Net-Rating mit plus 2,7 in diesen Playoffs und San Antonio hatte das beste mit plus 10,2.
Da also, war nicht wirklich Konkurrenz
also da. Sie waren auch statistisch das mit Abstand beste Team. Wie gesagt, die beste Offense. Das relativ knapp vor Houston, vor Miami. Dann noch die viertbeste Defense dazu. Also ja, das war schon ein sehr, sehr dominanter Run. Wie du gesagt hast, begünstigt dadurch, dass man zwei von diesen Top 20-ish Spielern hatte. Da sind wir beide zu jung, beziehungsweise haben uns mit der NBA damals nicht krass genug beschäftigt, um das jetzt wirklich sagen zu können. Tim Duncan war ein Top-20-Spieler oder so.
Er war aber auf jeden Fall kein Top-5-Spieler mehr.
Das definitiv.
So viel können wir schon sagen im Nachhinein.
Plus Parker, plus Ginobili, plus der aufstrebende Kawhi und Pop und das System. Und also ja, da kam so viel zusammen,
Denkst du, es wäre in der heutigen Zeit möglich, mit zwei Top-20-Spielern und einem klasse Coach Meister zu werden? Ich denke, fast nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil sich der Sport so sehr entwickelt hat und weil ich glaube, es wirklich heutzutage, gerade mit der heliozentrischen Spielweise von vielen Teams und der Pick-and-Roll-lastigen Spielweise und dass einzelne Stars heute einen größeren Impact haben als vor 10 Jahren und darüber hinaus, glaube ich fast nicht, dass das ein Weg ist, der heute noch geht. Weil auch einfach die Konkurrenz so gut ist. Du hast es angesprochen, in dem Jahr, da war halt nicht, da waren die Heat, die alt waren, Houston, aber ansonsten kam da ja auch nicht viel. Ich glaube auch einfach, weil die Dichte von krassen Teams heute mehr ist in der NBA. Es ist eine Kombination aus vielen Gründen, aber ich denke nicht, dass die Spurs mit diesem Team heute so dominant zu einem Titel durchmarschieren würden, wie sie es damals getan haben. Die Heat haben kein Land gesehen in der Serie. Die krassen LeBron-Fanboys, Vorsicht, davon sollen einige rumlaufen da draußen.
Wo?
Da muss man aufpassen. Krasse LeBron-Fanboys sagen, wäre die Klimaanlage nicht ausgefallen am Ende von Spiel 1 und LeBron hätte keine Krämpfe gehabt, dann hätte das auch alles anders ausgehen können. Aber wie gesagt, nur als kleine Vorwarnung, LeBron-Fanboys, die sind überall und bei solchen Aussagen sollte man sehr vorsichtig sein. Deswegen, aber nur, das habe ich gehört, dass es Leute geben soll, die das behaupten.
Ja. Es ist eine sehr interessante Frage. Und ich habe jetzt, da müsste ich mir echt mal ausführlich Gedanken machen und philosophieren. Aber spontan würde ich auch zu dir tendieren und sagen, weil es eben Teams gibt und so viele Teams gibt, die sowohl, also keine Ahnung, Boston zum Beispiel. Ich bin gespannt, wir werden gleich über Jason Tatum sprechen, in welcher Kategorie wir den letztendlich sehen. Aber sagen wir mal, okay, Jason Tatum hat das Zeug dazu, ein solcher Superstar zu sein. Boston hat ja nicht nur ihn, sondern auch noch die entsprechenden Pieces drumherum.
Mhm.
Und es gibt viele von diesen Teams. Selbst wenn wir sagen, okay, Spieler X ist gerade so an der Schwelle, dass wir ihn in diese obere Schublade stecken. Das entsprechende Team hat halt höchstwahrscheinlich einen zweiten Top, lass es Top 30 Spieler sein. Philly zum Beispiel hat der eben nicht nur Embiid, sondern auch Maxi plus einen guten Cole. Also ich glaube, wie du sagst, die Liga ist so gut geworden und so ausgeglichen geworden an der Spitze. Und das ist ja full circle zu unserer allerersten Folge, die wir gemacht haben in diesem wunderschönen Podcast. Das wichtigste Kriterium, um als Contender gelten zu dürfen, gelten zu können in unseren Augen, ist dieser Generational Superstar Top 5 Level Spieler.
Mhm.
Ich würde es nicht für ausgeschlossen halten. Also wenn wir jetzt sagen, ein Team hat zwei Top 15 Spieler oder zwei Top 20 Spieler plus einen überragenden Coach plus eine elitäre Defense.
Dann haben wir die Phoenix Suns von 2021.
Ja, so ungefähr. Die gut und gerne hätten Meister werden können. Also
die gut und gerne auch in der ersten Runde hätten ausscheiden können.
Ja, das ist schon richtig. Das würden jetzt die LeBron-Fanboys wieder behaupten.
Ja.
Ich würde es nicht für ausgeschlossen halten, ebenso wie ich letztes Jahr nicht für ausgeschlossen gehalten habe, dass Nikola Jokic ein solcher Superstar sein kann und dass man um ihn herum eine Playoff-Defense aufbauen kann. Aber wenn ich wetten müsste, würde ich nicht drauf setzen, dass wir sowas nochmal sehen in naher Zukunft.
Ja, dann wollen wir drüber reden.
Ja, sehr gerne.
Über die aktuellen Super Generational Superstars. Das könnte man auch als Bezeichnung nehmen.
Ja, vielleicht.
Generational Superstars.
Ich bin...
Mag ich.
Also ich habe diese Gedanken aufgeteilt in zwei Kategorien. Ich habe einmal Spieler, von denen ich mir sicher bin, dass sie das sein können, dass sie der Meistermacher der Generational Superstar, der beste Spieler eines Playoff-Runs. Das hast du irgendwann die Tage mal gesagt. Das fand ich auch keine so schlechte Klassifizierung, Terminologie, dass du sagen kannst, okay, dieser Spieler muss das Zeug dazu haben, der beste Spieler einer Postseason zu sein. Ich habe 4 Spieler, bei denen ich mir sicher bin, dass sie das sein können. Also Stand jetzt, nicht irgendwie in den nächsten 3 Jahren oder so, sondern jetzt für diese Saison. Wobei ich wirklich gestehen muss, und das kann jetzt sein, dass du mich gleich der Ketzerei bezichtigst, einer dieser 4 ist ein Wackelkandidat nach unten. Und dann habe ich die zweite Kategorie bei Spielern, von denen ich mir einfach noch nicht so sicher bin, wo ich aber sagen würde, ich halte es nicht für ausgeschlossen, ich kann es mir gut vorstellen, Ich könnte es mir vorstellen, ob er jetzt, wo ich die Namen so vor mir sehe.
Ich habe es halt nochmal unterteilt.
Okay.
Diese letzte Kategorie zwischen, ich fühle mich gut, bin optimistisch, kann mir gut vorstellen, dass das so ein Spieler sein kann und ich würde es nicht ausschließen, dass man einfach da nochmal, weil das sind halt für mich zwei unterschiedliche Sachen, ob du sagst, ja, könnte ich mir vorstellen oder ich würde es jetzt nicht kategorisch gleich ausschließen und für unmöglich erklären. Aber bei der ersten Kategorie stimme ich dazu und auch da habe ich vier Kandidaten und ich denke, ich bin mir auch relativ sicher zu wissen, welcher dieser Spieler da nicht mit rein geht. Ich nehme an, es ist dein vierter Platz im Top 20 Ranking von vor der Saison.
Ja. Nee, warte. Nee, ist es nicht. Wen hatte ich denn oft? Es ist ein gewisser Grieche und es ist ein gewisser Serbe. Die sind da oben mit drin. Es ist für mich, ohne dran zu zweifeln, außerdem ein gewisser Slowene.
Ach so, das sind die drei. Und mein Wackelkandidat
ist dann Steph Curry.
Okay, nee, sehe ich nicht so. Also ich habe alle vier sicher drin, weil wir haben es bei Steph gesehen, dass das sein kann. Und er ist seitdem nicht schlechter geworden.
Ja, da bin ich voll bei dir. Aber, okay. Das ist, also wie gesagt, ich habe Steph auch oben drin. Für mich sind es auch die vier, die ich in dieser oberen Kategorie drin habe. Es gibt noch einen weiteren, das ist ein interessanter Fringe-Case, über den wir sicherlich auch gleich noch sprechen werden. In einer hypothetischen Welt, in der ich sage, ich habe, keine Ahnung, Fantasy-Draft-Szenario. Alle Spieler sind verfügbar, es gibt einen großen Draft, ich bin General Manager oder Teambesitzer und ich muss mir mein Championship-Team zusammenstellen. Giannis, Jokic und Luka wurden gepickt mit den ersten drei Picks. Ich glaube nicht, dass Steph Curry dann mein vierter Pick wäre.
Aber genau so haben wir doch unsere Top 20 gewählt, oder?
Ja, aber wenn ich mich wirklich nur frage, in einer Finals-Serie, im Vakuum, weg von Golden State, weg von Steve Kerr und Draymond Green und der Motion Offense und Klay Thompson als zweiten elitären Shooter daneben und so weiter, ich habe ein generisches Team drumherum, weiß ich nicht, ob ich mich so hundertprozentig sicher damit fühle, Steph Curry als meinen besten Spieler zu haben, weil er eben nicht der Luca ist, der von mir aus auch jemand wie KD oder so. Weißt du? Aber ich habe ihn ja mit drin oben. Also ich habe ihn, wie gesagt, er ist so ein leichter Wackelkandidat für mich. Aber du hast gesagt, wir haben es gesehen die letzten Jahre, mehrfach in verschiedenen Rollen, sowohl an der Seite eines weiteren Superstars und ich denke, man kann sagen, die Warriors hatten damals einfach zwei von diesen Typen, als auch als alleiniger Superstar, aber halt alles in diesem Golden State Ökosystem drin, aber das ist eine so hypothetische Frage, die wir uns stellen, wie würde das woanders aussehen und so. Ich habe Steph mit drin, fertig.
Ja, also gegen die Argumente an sich lässt sich nicht viel sagen. Mich, wie gesagt, verwundert dann nur, warum du ihn dann auf vier, nee, du hattest ihn sogar auf drei, oder?
Wir hatten
Doncic und Curry getäuscht.
Ich hatte ihn sogar auf drei. Und ich finde schon, dass er leicht abgebaut hat. Also ich glaube, dass selbst in diesem dysfunktionalen Warriors-Team mit allem, was da schiefläuft bislang, ich glaube, ein Steph Curry von vor ein, zwei Jahren hätte dieses Team ein bisschen besser tragen können, als er das jetzt gerade tut. Aber ich will jetzt auch nicht sagen, dass er ein schlechterer Spieler ist. Aber so leicht ist da zumindest eine Tendenz zu erkennen, finde ich. Was ja auch völlig okay ist im Alter von, wie alt ist er? 36? 35?
Ja. Ich würde halt nochmal dann den Unterschied machen, ob ich sage, okay, gib mir, so wie wir das in unserem Top 20 Ranking gemacht haben, eine Saison, die ab heute startet, oder gib mir ein Spiel 7. Weil, und da spricht jetzt nicht der LeBron-Fanboy aus mir, aber ich würde nicht sagen, wo ich LeBron da ranken würde, aber ich würde ihn deutlich höher ranken, nur auf ein Spiel 7 bezogen, als auf eine komplette Saison inklusive Playoffs. Es gibt keine 5 Spieler, die ich Stand heute lieber in dem Spiel 7 habe, als LeBron James. Und es gibt 15 Spieler, die ich über eine komplette Saison und einen kompletten Playoff-Run lieber, quasi um die ich lieber mein Team herumbaue, als LeBron James. Also das sind nochmal für mich zwei sehr unterschiedliche. Kein Mensch kann mir erzählen, dass du lieber Jason Tatum, Joel Embiid oder was weiß ich, Anthony Davis in einem Do-or-Die, Win-or-Go-Home Game 7 hast, als LeBron freaking James Stand heute.
Ja. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich einen Embiid-Case aufmachen soll, aber mach ich jetzt einfach nicht. Also dann, gut, wir sind uns einig. Also das sind auch die vier Spieler, die du in dieser obersten Kategorie hast.
Ja.
Und ich finde, es gibt dann einen fünften, den ich, wenn wir übers rein spielerische sprechen, da oben mit drin hätte, dem ich aber nicht vertraue, einen fitten Playoff-Run hinzulegen. Und das ist Kawhi Leonard.
Das ist Joel. Okay. Mein Platz 11 im Top 20 Ranking. Ich finde, da kann man sich jetzt halt ziemlich gut dran orientieren, weil in meinen Augen sollte sich das mehr oder weniger decken mit dem Top 20 oder Top 10 Ranking.
Mhm.
Diese Einschätzung der Kategorien.
Ja.
Also es ist kein Zufall, dass meine Top 4 auch die 4 sind, denen ich das zutraue. Und dann Spieler 5 bis in meinem Fall 7 plus Kawhi sind die 4, wo ich mich gut fühle, dass sie das sein können. Und dann Spieler, keine Ahnung, 8 bis 11 oder was auch immer, wo ich es nicht ausschließen würde. Also bei mir ist es, passt es ziemlich genau mit dem Ranking.
Ja, bei mir.
Weil es sind ähnliche Gedanken, Experimente.
Ja, bei mir auch tatsächlich. Also ich hatte ja auch Jokic, Giannis, Curry, Luka, das waren meine Top 4. Und dann wären die, die ich auf 5, 6, 7 hatte, wären auch die, die auf jeden Fall als nächstes kommen in der Bubble. Nämlich Embiid, Durant, Tatum. Das wären so meine nächsten drei.
Weil ich meine, das Gedankenexperiment war ja damals, welcher Spieler gibt dir die beste Chance, Meister zu werden. Dann sollte das ja jetzt hier nicht so super von abweichen. Aber gut, dann haben wir unsere Top 4. Und dann habe ich, wie gesagt, 4 Spieler in dieser Kategorie, in der nächsten. Du hast dann sicherlich mehr, weil ich es ja nochmal unterteilt habe.
Wie hast du es nochmal unterteilt? Also du hast eine, wo du sagst, du bist optimistisch und dann nochmal, wo du einfach sagst, du schließt es nicht aus.
Ja.
Okay.
Es würde mich wundern, aber ich sehe, dass es sein kann.
Ja.
Es würde mich wundern, wenn ein Jason Tatum der beste Spieler in den 2024er Playoffs ist. Aber ich sehe ein Szenario. Ich halte es nicht für wahrscheinlich, aber ich sehe ein Szenario.
Okay.
Beispiel jetzt nur.
Ja, okay, sehe ich. Also ich habe die in einem Topf. Und das sind dann bei mir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und noch einen in Klammern.
Dann starten wir mit dem Spieler, bei dem du es am wahrscheinlichsten hältst, dass er, wenn wir in einem Jahr drüber reden, in dieser ersten Kategorie mit drin ist. Ist das Kawhi?
Ja, das ist jetzt die große Frage. Nein, es ist nicht Kawhi, aber das hat ausschließlich gesundheitliche Gründe. Es wäre Joel Embiid. Auch da, der Case ist klar. Monster in der Regular Season, jetzt gerade einmal mehr. Als Scorer inzwischen an einem Punkt angekommen, an dem ich nicht weiß, was man machen soll. Und das geht offensichtlich den schlausten Köpfen der Liga auch so. Aber die Historie, erstens die Verletzungshistorie, dass er einfach in jedem Playoff-Run irgendwas hat. Und zweitens die Geschichte oder der Fakt, ob er jetzt ein Joker ist oder ob er untertaucht oder so. Das mag hier und da sicherlich auch stimmen, aber es ist zumindest ein Fakt, dass er nicht mal annähernd an dieses Regular-Season-Level bislang rankam in seiner Playoff-Karriere. Und ich bin aber optimistisch, dass sich das in diesem Jahr ändern könnte. Mit Maxi an seiner Seite, mit der Defense, mit Nick Nurse. Und weil er halt einfach als Spieler auf einem individuellen Level nochmal einen Schritt gemacht hat.
Stimme ich zu. Ergo, es ist halt auch mein Platz 5 im geupdateten Top-10-Ranking. Wir machen das natürlich jetzt nicht innerhalb der Saison nochmal hier eine ganze Folge drüber reden, aber wenn ich es jetzt updaten würde, ich hatte ihn auf 6 vor der Saison und Embiid auf 5 und Durant auf 5, Stand heute ist Embiid auf 5.
Okay, das hatte ich damals schon so.
Entsprechend dann Durant an 6.
Ja, same.
Also auch einer der Spieler, wo ich durchaus sehen kann, dass es der beste Spieler eines Playoff-Runs sein kann.
Auf jeden Fall.
Gerade in einem System wie bei den Suns.
Hast du Kawhi in dieser zweiten Kategorie für dich mit drin oder erst in der dritten?
Nee, in der zweiten, was für mich im Umkehrschluss bedeutet, dass ich Kawhi zu niedrig gerankt habe vor der Saison. Ich hatte ihn nämlich auf 11.
Ja, ich hatte ihn sogar auf, wo hatte ich ihn? Ich hatte ihn auf 13. Also, aber aus dem offensichtlichen Grund. Und inzwischen, finde ich, kann man schon optimistischer sein, was seine Gesundheit angeht, als vor der Saison. Weil er spielt aktuell, spielt er halt immer, mehr oder weniger. Und das haben wir halt nicht gesehen von ihm in den letzten gefühlt 27 Jahren.
Ein fitter Kawhi. Wenn du mir sagst, Kawhi ist garantiert fit die ganzen Playoffs. Oder er hat die Durability eines Jokic. Mhm. Dann ist der auch in diesem ersten Tier mit drin.
Absolut.
Für mich.
Absolut.
Was ich bei Embiid nicht sagen würde, wenn ja. du sagst, Embiid hat die gleiche Wahrscheinlichkeit, genauso fit zu sein, die ganzen Playoffs über wie ein Jokic beispielsweise, würde ich trotzdem ihn nicht damit reinpacken.
Ganz genau.
Aber auch hier, weil wir müssen es erst sehen. Ich bin immer jemand, der ich sage oft, ich zweifle so lange dran, bis ich sehe, dass es passiert. Und wenn es dann passiert ist, dann bin ich auch sehr, sehr gerne bereit, diese Meinung zu ändern. Aber wir haben es bei Jokic gesehen, bei Giannis gesehen, bei Curry gesehen, bei Durant gesehen, Kawhi gesehen. Und Doncic ist einfach so gut, dass man es nicht sehen muss über den kompletten Playoff-Run. Aber wir haben es ja auch schon gesehen in einzelnen Serien,
ja.
dass der Mann in den Playoffs nochmal ein anderes Monster ist. Aber gut, dann haben wir Embiid, Kawhi und Durant in dieser nächsten Kategorie. Für mich ist es halt noch einer, das ist halt Jimmy Butler,
mhm.
bei dem ich es mir auch vorstellen kann, ohne die Jimmy-Butler-Diskussion wieder zu öffnen. Wir haben es in den letzten Jahren immer wieder gesehen. Jimmy Butler war der zweitbeste Spieler in den letztjährigen Playoffs, über den kompletten Playoff-Run bezogen. Er war 2022 gut und gerne auch der zweitbeste Spieler hinter Steph. Und 2020 in der Bubble war er der drittbeste Spieler dieser Playoffs hinter LeBron und Davis. Und das heißt schon was. Wer weiß, ob er wieder an dieses Level rankommen kann. Das ist bei ihm das größte Fragezeichen. Aber wenn ein Spieler in 3 von 4 Jahren ein Top-3-Playoff-Performer ist, dann gehört der hier für mich rein. Und dann denke ich schon, dass es gut und gerne sein kann, dass er das auch sein kann für den kompletten Playoff-Run.
Auf jeden Fall. Ich habe ihn
in meiner zweiten Kategorie.
Ich habe ihn natürlich auch mit drin hier in meinem, ich halte es nicht für ausgeschlossen oder ich kann es mir vorstellen. Ich habe das jetzt nicht definitiv durchgerankt, aber ich glaube, ich hätte Tatum noch vor ihm. Aber das ist jetzt auch kein Take, für den ich einen Krieg ziehen würde, spontan.
Weil wir auch schon im Krieg waren, deswegen.
Genau.
Also sagen wir nicht nochmal in den Krieg ziehen.
Nee, also wir haben den Krieg bereits hinter uns. Ja, also auch da, also du hast Tatum aber auch mit drin, oder?
In dem nächsten Tier dann.
Aha.
Ja, wie gesagt, Tatum war ja auch mein Beispiel vor einer Viertelstunde. Mhm. Es würde mich wundern, wenn Tatum der beste Spieler in den 2024er Playoffs ist. Das würde mich sehr wundern. Und dass Jason Tatum nicht der beste Spieler in den 2022er Playoffs war, ist einer der Hauptgründe, warum die Celtics das Ding nicht gewonnen haben gegen Golden State. Wäre es gewesen, dann wäre er jetzt Meister. Sicherlich, er ist heute ein anderer Spieler als damals. Aber so viel anders auch nicht.
Ja, es würde mich auch wundern, wenn er der beste Spieler der 2024er Playoffs ist. Aber es würde mich Stand jetzt halt überhaupt nicht wundern, wenn die Celtics Meister werden und er ist der beste Spieler.
Mich würde schon wundern, wenn die Celtics Meister werden.
Ja?
Ja.
Wer ist dein Meisterpick jetzt gerade, wenn du dich entscheiden müsstest? Ist es immer noch Denver?
Denver.
Ja, okay.
Bei dir?
Bei mir wäre es Boston Stand jetzt.
Ich sehe Boston nicht mal in den Conference Finals.
Oh, wow. Das heißt, Zweitrunden aus gegen?
Miami.
Oh. Puh. Das wäre natürlich, spicy.
Ja.
Ja, okay. Gut. Giannis, Jokic, Lukas, Steph, ganz weit oben. Embiid, KD, Kawhi. Für dich kommt Butler. Ich mache jetzt einfach Butler auch vor Tatum, das passt schon. Für dich kommt dann nochmal ein Cut-Off.
Wenn das damals so leicht gewesen wäre, dann hätten wir jetzt eine Menge erspart. Aber gut, okay. Ist ja auch dein All-Star.
Genau. Ich bin Team Jimmy. Ich habe jetzt das Gefühl, ihn verteidigen zu müssen. Okay. Ich bin Jon Snow im Battle of the Bastards, wer da alleine steht mit seinem Schwert und die Kavallerie.
Habe ich schon erzählt, dass ich habe mit meiner Freundin angefangen, Game of Thrones, also für mich das zweite Mal zu gucken, für sie das erste Mal. Ja. Wir sind jetzt durch. Ich war so ein bisschen hoffnungsvoll, dass ich die letzte Staffel einfach schlechter in Erinnerung hatte, so nach dem Motto, ja gut, ich war jung.
Ich war jung und naiv.
Und jung und naiv und nachts immer aufgestanden und so eine krasse Erwartungshaltung und vielleicht war das alles gar nicht so schlimm, wie es in meiner Erinnerung aus 2019 war. Es war genauso schlimm. Jetzt mit dem gewissen Alter dahinter und sicherlich nicht mehr der Erwartungshaltung, weil man weiß, was passiert, aber mit einem nüchterneren Blick drauf und noch sachlicheren Blick ist es leider noch ein bisschen schlimmer.
Ja, da sind wir ja neulich auch schon in den Krieg gezogen. Ich finde es nicht ganz so schlimm. Ja, aber ich verstehe, wo du herkommst. Gut, dann haben wir die, wo sind wir denn jetzt? Wir sind bei 4 ganz oben und dann sind wir bei 5, 6, 7, 8, 9. Ich habe jetzt noch 2 weitere Spieler in meiner ich kann es mir vorstellen Kategorie. Und dann, wie gesagt, so einen wilden in Klammern, wo ich sehr gespannt bin auf deinen Take. Wie viele hast du jetzt noch?
Ich habe nach Tatum noch einen. Also ich habe 4 im ersten, 4 im zweiten und dann 2 im letzten. Und der zweite ist Devin Booker.
Oh. Also ist auch einer meiner beiden, die ich noch habe. Aber ich hätte jetzt schwören können, dass das ein anderer ist, den du da noch stehen hast.
Shay?
Ja.
Nein. Das müssen wir erstmal, da müssen wir erstmal ganz ruhig rangehen.
Ich bin soweit. Ich bin da.
Und abwarten. Okay.
Also Shay ist Booker und Shay sind meine beiden, die ich noch in der Kategorie, ich kann es mir vorstellen, habe.
Nein. Also, dass Shay der beste Spieler der 2024er Playoffs ist, das halte ich für ausgeschlossen.
Wo hattest du den Booker in deinem Top 30 oder Top 20 Ranking vor 9, der Saison? Ja, okay, 9. Ich hatte ihn auf 8. Also wäre er da vor der Saison für dich auch schon drin gewesen oder ist es etwas, das er bislang jetzt gezeigt hat in dieser Saison?
Nö, das hat auch sehr viel mit dem zu tun, was er in den letzten Playoffs gezeigt hat. Weil er war der drittbeste Spieler letztes Jahr in den Playoffs. Jokic, Butler und dann Devin Booker. Also Devin Booker hat schon in den Playoffs gezeigt, dass er zumindest über 2 Serien dieser Dude sein kann. Und ich würde nicht ausschließen, dass er das über einen kompletten Playoff-Run beibehält.
Ja.
Und das ist der Unterschied ein bisschen zu einem Tatum wahrscheinlich und zu einem, auf jeden Fall zu einem SGA und zu einem Halliburton und zu einem Donovan Mitchell oder wer danach auch noch kommen mag. De'Aaron Fox, wer auch immer. Aber Devin Booker war schon mal dieser Dude in den Playoffs und er müsste es nur nochmal machen. In Anführungszeichen nur.
Ja, in Anführungszeichen nur. Und er ist, würde ich behaupten, Stand jetzt ein noch besserer Playmaker, als er das damals in diesem Playoff-Run war. Wie gesagt, Shay, der Case dagegen ist natürlich, dass wir es noch gar nicht gesehen haben. Also Shay als erste Option in den Playoffs ist halt einfach etwas komplettes Neuland. Deswegen kann ich gut nachvollziehen, dass man ihn nicht hier mit drin hat. Ich kann es mir halt
und
doch
die
vorstellen.
Thunder gehen halt auch in Runde 1 raus.
Ja, wahrscheinlich schon.
Die spielen gegen die Lakers, die sich durchs Play-In kämpfen und dann...
Das weiß ich nicht. Und du hast ihn gerade eben schon genannt. Mein Wilder in Klammern mit Fragezeichen dahinter, in Bleistift, in unsichtbarer Tinte, ist Tyrese Halliburton. Ich glaube, also die Pacers sind noch weit weg davon, dass er überhaupt in die Situation gebracht werden könnte. Wenn es die Pacers überhaupt in die Playoffs schaffen, dann ist das, glaube ich, ein Erstrundenaus, das man ziemlich einbuchen kann. Aber ich glaube, Tyrese Halliburton könnte individuell tatsächlich jetzt schon auf diesem Level sein. Aber wie gesagt, in Klammern mit Fragezeichen. Wir werden es dieses Jahr nicht erfahren. Wir werden es vielleicht auch nächstes Jahr nicht erfahren. Aber mal gucken. Ich glaube einfach, sein individuelles Level ist jetzt schon so krass, dass ich ihn zumindest erwähnen wollte.
Und würdest du dann an dieser Generational Superstar-Definition beibehalten? Also ist Halliburton für dich jetzt schon so in Richtung Generational Superstar? Weil in meinen Augen fehlen da noch 3 Jahre.
Naja, aber... Nee, es wäre dann schon nochmal ein Cut zwischen Booker und Shay und dann ihm. Das stimmt schon. Einfach diese, weil Shay einfach, also auch bei Shay muss man sich fragen, wie sieht das in den Playoffs aus, aber Shay hat so krass diese Rim-Pressure-Komponente, dass ich einfach nicht, also klar, es wird Mittel und Wege geben, aber ich glaube nicht, dass ein Shay in den Playoffs einbrechen wird. Bei Halliburton könnte ich mir das noch eher vorstellen, wenn dann mal ein paar Spiele der Dreier nicht fällt, wenn die Kollegen vielleicht eine kalte Stretch haben und er dann eben nicht 15 Assists ansammelt oder so. Da sehe ich schon eher noch die Löcher, die in den Playoffs auftauchen könnten.
Und man hat den Blueprint so ein bisschen gesehen im Sinne von, dass die Celtics oder anders, warum sage ich das? Weil die Celtics Blitzing-Defense, High-Hedge-Defense, aggressive Double-Teams immer wieder, gespielt haben schon in dieser Saison gegen ihn mit großem Erfolg. Und genau das Gleiche haben die Lakers gemacht im In-Season-Tournament in Vegas. Und da hat man schon gesehen, dass er damit massive Probleme haben kann, auch mit einigen Zone-Defense-Gegnern in diesem Jahr so ein bisschen gestruggelt. Also deswegen sage ich, das ist aber auch die natürliche Evolution von solchen Spielern, dass sie dann irgendwann das erste Mal in den Playoffs sind, dann gibt es irgendwann mal eine Taktik, mit der sie so ein bisschen strugglen. Man kommt dann im nächsten Jahr mit einer Antwort und deswegen baut sich das dann so über Jahre hinweg auf, dass man unaufhaltsam wird. Ich denke nicht, dass ein Spieler in seinen ersten richtigen, in Anführungszeichen, Playoffs direkt unaufhaltsam ist. Dafür gibt es zu viele Taktiken, zu viele Dinge, die man noch lernen muss. Und das ist halt auch so ein bisschen für mich das Argument gegen den Shai Gilgeous, dass ich einfach daran glaube, dass Spieler sich über Jahre hinweg zu dieser Version entwickeln, die dann irgendwann dieses Generational Talent potenziell sein kann. Und einen Tatum, einen Booker, die sind schon näher dran an dieser Version, die das mal sein kann irgendwann, als den Spieler wie einen Shai und ganz speziell einen Spieler wie einen Haliburton. Also gerade was richtig gute Playoff-Defenses gegen Haliburton machen können, da gibt es schon noch einiges in meinen Augen. Aber würde mich natürlich auch freuen, einen der best-dressed und spielerisch unterhaltsamsten jungen Spieler der NBA auch in den Playoffs weit kommen zu sehen.
Ja, und um jetzt vielleicht zum Schluss nochmal auf die Ausgangsfrage, die Ausgangsdebatte mit der Größe zurückzukommen. Ihr werdet bemerkt haben, die Spieler, die wir jetzt hier so genannt haben. Ja, Steph Curry mit seinen 6'3", aber auch...
Wer ist der Zweitkleinste?
Der Zweitkleinste ist jetzt in dem Fall, also wenn wir Haliburton mit reinnehmen, dann tatsächlich Haliburton, aber der ist halt auch 6'5".
Ist Haliburton kleiner als Booker?
Ja, ich habe gerade extra nochmal geguckt. Okay. Booker ist 6'6" gelistet, so. 1,98. Und Haliburton ist als 6'5 gelistet, 1,96, also 2 Zentimeter aber. Und Shai ist auch 1,98. Und da, also, wir haben drei Guards mit drin. Ich nehme jetzt Haliburton einfach mal mit rein. Wir haben drei Guards mit drin, die sind aber 6'5, 6'6, 6'6. Booker und Shai sind noch dazu ziemlich stämmig, haben lange Arme, sind gute bis sehr gute Verteidiger. Und dann haben wir eben Steph Curry, der ja Teil der Ursprungsdebatte ist, wenn man so will, mit seinen zwar 6'3", also der ist auch nicht super klein, aber eben auch kein katastrophaler Verteidiger und der beste Shooter, den diese Welt je gesehen hat. Und wer wären denn dann so die Nächsten, also wirklich die Small Guys?
De'Aaron Fox, Morant,
Dame, Mitchell,
Dame,
aber das ist halt ein
Trey,
Trey.
Dann kommt
ein
Trey bald, ja.
Also eine sehr deutlich andere Kategorie, in der diese Jungs anzusiedeln sind.
Ja, und dann kommt schon bald jemand wie Jalen Brunson, der ja eigentlich so mehr oder weniger der Anstoß war dieser ganzen Debatte. Weshalb vielleicht als kleines Schlusswort, es ist keine Schande, wenn du kein Generational Superstar bist. Denn das sind, wie wir gerade gesehen haben, eine Handvoll. Und dann nochmal eine Handvoll, die überhaupt die Chance dazu haben, das in naher Zukunft zu werden. Und ja, das war's dann. Und man kann im All-NBA-First-Team sein, man kann generell ein All-NBA-Teamer sein, man kann All-Star-Starter sein, Spieler des Monats und einfach ein richtig geiler Zocker, ohne ein Generational-Superstar zu sein, der ein Team als besten Spieler zu einer Meisterschaft führt. Und das ist auch kein Disrespect, das in irgendeiner Art und Weise anzuerkennen, und deswegen kann ich nach wie vor nicht verstehen, warum da so ein Fass aufgemacht wurde, weil ein Spieler, der obviously nicht so ein Spieler ist, halt auch als so einer identifiziert wurde. Selbst ein LeBron James ist nicht mehr dieser Dude. Da sollte man einfach differenzieren können, dass man Jalen Brunson sehr lobt für seine Entwicklung in den letzten 2 Jahren, für den außergewöhnlichen Basketball, den er in diesem Jahr spielt und den er auch letztes Jahr spielt, für seine geisteskranke Entwicklung, die halt anerkannt wird bei Player of the Month, beim Most Improved Player Rennen. Und der Dude ist aber trotzdem kein Top-10-Spieler und wird das auch nicht. Und daran ist aber auch nichts verkehrt. Und da muss man nicht jedes Mal, wenn er eine geile Stretch hat oder ein geiles Game, sich dann über eine vollkommen legitime Aussage lustig machen von einem ziemlich genialen Basketball-Brain. Und wir hoffen, dass diese Folge einfach das nochmal so ein bisschen verdeutlicht hat, dass wir hier über maximal 10 Spieler reden auf dem Planeten. Und es ist kein Disrespect an die anderen 440 Spieler in der NBA, dass die da einfach nicht mit dazugehören.
So ist es. Das hat mich richtig mitgenommen jetzt, deine Rede. Das war ein richtiger Appell an die Öffentlichkeit.
Danke.
Gesprochen wie ein Löwe. Damit sind wir durch, oder? Machen wir Trivia?
Sind wir durch, machen wir Trivia.
Das könnte auch so ein Catchphrase werden. Sind wir durch, machen wir Trivia.
Sind wir durch, machen wir Trivia. Reden wir über einen Spieler, der so ein Dude war auf dem Höhepunkt seines Schaffens, zweifelsohne einer der All-Time-Greats. Ich versuche ja immer live während der Folge dann Trivias rauszusuchen, die dann zu einem Thema passen. Also der Grund ist nicht, dass ich einfach zu faul bin in der Vorbereitung.
Sondern schon.
Wir reden heute mal über den 15-maligen All-Star Hall of Famer, 5-maligen NBA-Champ in Tim Duncan. Mm. Welcher sollte da jetzt nicht überraschend irgendwas dazugekommen sein in den letzten Monaten? Weil Stathead, die aktualisieren das immer nicht so schnell mit ihren Fragen. Welcher 1158 Career Wins verbuchen konnte, Regular Season und Playoffs combined. Finde ich schön, dass hier auch mal eine Statistik auftaucht, wo Regular Season und Playoffs Errungenschaften addiert werden.
Ja,
da ist ja generell die NBA nicht der allergrößte Fan von, warum auch immer. Aber in dem Fall ist es addiert 1158. Kannst du die zwei anderen Spieler nennen in der Geschichte der NBA mit mindestens 1100 Siegen? Regular Season und Playoffs combined.
Ist Duncan Platz 1 damit, mit seinen 1?
Duncan ist auf Platz 2. Okay. Jetzt muss ich zurückhalten, dass ich nicht noch kurz weiterrede, weil dann würde ich es halb spoilern. Aber ich kann ja gleich sagen.
Duncan ist auf Platz 2, alles klar. Also suche ich quasi den Platz 1 und den Platz 3.
Genau.
Da sucht man natürlich nach sehr langen Karrieren und sehr vielen guten Teams, in denen dieser Spieler war. Nee, der erste Guess muss natürlich LeBron sein.
LeBron ist auf Platz 3.
Okay.
Nicht mehr lange. Er ist glatt 30 Siege hinter Duncan. Wenn er bei den Lakers bleibt, dann sollte sich das in 2 Jahren gedreht haben, das Blatt gewendet. Dann hat er ihn in 2 Jahren. Dann hat er die 30 Wins. Wenn er in LA bleibt, wenn nicht, dann kann es durchaus auch schneller gehen. LeBron 1128 Career Wins.
Ist Platz 1 Kareem?
Genau.
Nice.
Kareem wird schwer noch zu holen. 1228, also glatt 70 vor Duncan und 100 vor LeBron.
Das wird, glaube ich, nichts mehr.
100 Siege, Regular Season und Playoffs. Das sind 2 Jahre mit mittelmäßigen Siegen und einem mittelmäßigen Playoff-Run.
Ja. Ja, warum nicht?
Du kannst mir gern noch Platz 4 nennen. Über Platz 5 und 6 reden wir nicht. Aber über Platz 4 können wir gerne noch ganz kurz reden, weil der ist schwer. Ich glaube, den kriegst du nicht.
Über Platz 5 und 6 reden wir nicht? Sind das Karl Malone und John Stockton?
Ja.
Platz 4 ist schwer.
Außer du hast es vor 2 Wochen in den Schlagzeilen gehört, dass LeBron ihn überholt hat.
Nee, habe ich nicht.
Nee, warte, LeBron hat 7 Siege mehr. Okay, gut, lass mich umformulieren. Außer du hast vor 6 Wochen gehört, dass LeBron ihn überholt hat.
Nee, aber wenn du sagst, ist schwer, dann ist es wahrscheinlich kein Star, den man so im Kopf hat, sondern mehr so ein Rollenspieler, der halt irgendwie ewig in guten Teams
nee,
war.
Nee, das ist schon ein sehr, sehr guter Spieler, okay. Aber ist jetzt kein Shaq oder Kobe.
Mm.
Top 20 All-Time.
Ich versuche an so Dynasties zu denken oder Spieler, die einfach lange sehr gut waren.
Denk an ein paar Jahre Golden State, dann viele, viele Jahre Boston mit vielen, vielen All-Star-Nominations. 4-maliger NBA-Champ, NBA 75th Anniversary Team, 2-mal All-NBA.
Hä? Ich stehe gerade voll auf dem Schlauch. Golden State und dann?
4 Jahre Golden State und dann viel, viel, viel Zeit in Boston. In den 80ern,
war,
in den 90ern.
War Robert Parrish?
Es ist Robert Parrish, ja, ja.
Ah, okay. Robert Parrish, der hält doch auch den, hält er nicht den Rekord für die meisten Spiele? Ich meine, lass mich das kurz gucken nebenher. Ich meine, Robert Parrish hält den Rekord für die meisten absolvierten NBA-Spiele. Genau, Platz 1 mit 1611. Platz 2 ist Kareem, Platz 3 Vince Carter und Platz 4 unser Dirk.
Der sich auf Platz 9 wiederfindet, hinter Derek Fisher und Tony Parker. Vielleicht just for fun, da muss ich jetzt aber selber gucken, wer ist der nächste Aktive möglich rauszubekommen? Findet sich auf Platz 22 wieder mit 876 Career Wins.
Ich dachte sofort an Steph, aber so jemand wie Durant hat dann halt doch nochmal 2-3 Jahre länger Zeit gehabt. Nee, ich sag Steph.
Chris Paul.
Ah, wow. Stimmt, der hatte nochmal länger. Ja, okay. Und war in vielen guten Regular-Season-Teams und so. Ja, okay. Alles klar.
Der nächste ist dann James Harden. Okay.
James Harden hat mehr Siege als Steph?
Steph fehlen halt ein paar. Also waren halt keine sehr siegreichen Jahre in den ersten Jahren. Oder habe ich jetzt Steph übersehen? Nee. Steph ist erst auf 84, auf Platz 84 mit 694 Wins. Davor kommen Spieler wie Westbrook, KD ist auf Platz 60. Steph nicht so hoch. Aber das ist auch Dwayne Wade ist auch nicht besonders hoch, ist auch noch auf Platz 76. Aber Gott, er hat keine allzu lange Karriere gehabt. Aber Steph nur 694 Siege.
Naja, Steph war halt. Also erstens hatte Steph verletzt. Er hat viel verpasst und er hatte halt auch so ein paar richtige Stinker-Seasons mit drin. Also unter anderem, das hatte halt Harden wahrscheinlich. Also Harden war halt wirklich seine Karriere lang immer bei sehr guten Teams.
Selbst bei OKC am Anfang.
Ja.
Also wann hatten Harden mal, das Schlechteste wahrscheinlich, wo sie damals Achter wurden. Ich glaube es war sogar 2016 oder so in den Playoffs, wo sie in Runde 1 gegen Golden State ausgeschieden sind. Aber dann davor und danach war ja Harden immer sehr, 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 sehr weit vorne.
Ja, by the way, die einzigen Spieler, die in den, also ich bin immer noch auf dieser meiste Spiele-Liste, natürlich LeBron oben mit dabei auf Platz 7, Chris Paul Platz 38 und dann sind wir auf den Plätzen 63 und 66 sind wir bei Thaddeus Young und Jeff Green. 67 ist Westbrook, 75 Rudy Gay, 79 Kyle Lowry und 99 dann noch DeMar DeRozan. Das sind die aktiven Spieler in den Top 100. DeMar DeRozan hat 6 NBA-Spiele mehr absolviert als Michael Jordan.
Oh, crazy.
Da siehst du
mal. Ich sehe übrigens hier gerade Udonis Haslem auf Platz 144. Aber es geht hier bestimmt nur um die Spiele, wo ein Spieler auch mitgewirkt. Obwohl, das weiß ich nicht, ob das nur Spiele sind, wo ein Spieler mitgewirkt hat. Aber ich gehe fast davon aus, weil Dwayne Wade ist ja deutlich vor ihm. Und Haslem war ja vor und nach Wade noch in der NBA.
Ja, wahrscheinlich geht's. Also nur Spiele, in denen man auch tatsächlich gespielt hat.
Weil wenn nicht, dann wäre Haslem hier wahrscheinlich ein Top-10-Typ.
Gut.
Also halt actually.
Ja, wahrscheinlich. Dann
gut.
Soll es das gewesen sein für heute.
Gut gemacht.
Wir hören uns nächste Woche wieder mit einem Mailbag. Und da freuen wir uns drauf. Schauen wir mal, was wird.
Schauen wir, was wird. Juli.
Macht's gut, Leute. Danke fürs Einschalten. Ciao.
Haut rein. Ciao.
Hallo. Ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.